The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. September.
Mr. President, do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace?
Yes, I do.
Yes, I do. Diese Worte sorgen für ein großes Echo, und zwar weltweit. Donald Trump spricht sich am Rande der Generalversammlung der UN im Beisein von Zelensky für einen Abschuss russischer Jets aus, wenn diese wieder mal in den NATO-Korridor fliegen sollten. Dieser Besuch aus Moskau am Himmel über Europa durch Drohnen und Jets war zuletzt verdammt häufig passiert. In einem langen Internet-Posting legte Trump danach, offenbar hatte er das Gefühl, dass die Botschaft noch nicht richtig gesessen hat. Zitat:
Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Grenzen, von denen dieser Krieg ausging, durchaus möglich. Warum nicht? Russland kämpft seit 3,5 Jahren ziellos einen Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen können. Das zeichnet Russland nicht aus. Im Gegenteil, es lässt es wie ein Papiertiger erscheinen.
Und dann die de facto Kriegserklärung gegenüber seinem Freund Putin.
Die Ukraine könnte ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückerobern und, wer weiß, vielleicht sogar noch weitergehen.
Der Kreml-Sprecher Peskow widerspricht unverzüglich, sein Land sei kein Papiertiger, vielmehr würde sich Russland mit einem Bären assoziieren. Und es gibt keinen, sagt er, keinen Papierbären. Donald Trump dreht also auf und droht sogar mit einer Invasion in Russland. Ist das Ganze nun disruptiv oder erratisch? Tja, vielleicht beides, disratisch. Der amerikanische Außenminister Marco Rubio lieferte dann die Lesehilfe für seinen Präsidenten. Trump habe eben bei der Friedenssuche mit Russland Geduld gezeigt.
The president is a very patient man, he's very committed to peace, but his patience is not infinite.
Aber die Geduld eines amerikanischen Präsidenten, so Rubio, sei eben nicht endlos.
He has before him the opportunity and the options of imposing additional economic costs on the Russian Federation if necessary. In order to bring this to an end.
Dabei hatte Trump von Wladimir Putin immer eine hohe Meinung und Putin auch von Trump, laut Trump jedenfalls.
I like Putin, he likes me.
Höhepunkt war sein Empfang des Kreml-Herrschers in Alaska. 5 Wochen ist das erst her. Putin wurde von Trump, wir erinnern uns, mit Applaus am Flughafen empfangen. Man führte Gespräche, fuhr gemeinsam in der Limousine des amerikanischen Präsidenten. Die Hoffnung auf Frieden war mit den Händen zu greifen. Danach gab er Trump bei Fox News zu Protokoll, er habe mit Putin ein warmes Treffen abgehalten.
You know, he's a strong guy, he's tough as hell and all of that, but the meeting was a very warm meeting between two very important countries.
Aber danach kam es zu keinen weiteren diplomatischen Fortschritten. Stattdessen attackierte Russland die Ukraine, und zwar heftiger als zuvor. Menschen starben, Regierungsgebäude wurden getroffen und Trumps Hoffnung, dass er Putin zähmen könnte und sei es eben mit einem warmen Empfang in Alaska, diese Hoffnung ist verschwunden. Das war die Geburtsstunde eines neuen Donald Trump. Und der tritt auf einmal ausgesprochen pro NATO auf und er bewundert die Ukraine für ihren Kampfgeist. Die Reaktionen weltweit auf Trumps neuen Kurs fallen höchst unterschiedlich aus. Auf die Trump-Aussage, russische Flugzeuge über NATO-Gebiet abschießen zu wollen, schrieb der polnische Außenminister bei X: Roger that. Auf Deutsch: alles klar. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zeigte sich positiv überrascht von den Äußerungen des US-Präsidenten. Sie sagte: ja, die Ukraine soll den Krieg gewinnen. Der deutsche Verteidigungsminister ist da anderer Meinung offenbar. Er mahnt zur Besonnenheit.
Leichtfertige Forderungen danach, irgendwas vom Himmel zu holen oder nochmal ein besonderes Zeichen der Stärke zu setzen, helfen gerade am allerwenigsten.
Aber das ist der Sound einer anderen Zeit. Olaf Scholz, der ein oder andere erinnert sich an ihn, hatte immer gesagt, die Ukraine solle den Krieg nicht verlieren. Aber das ist eben nicht das Gleiche wie, sie soll ihn gewinnen. Fazit. Donald Trump hat einen neuen Ton gesetzt, der selbst für ihn, der ja gerne dick aufträgt, überraschend deutlich ausfällt. Und jetzt? Tja, jetzt kommt alles darauf an. Lässt Putin sich einschüchtern und dreht richtig bei oder dreht er jetzt erst richtig auf? Die Welt ist an einem Wendepunkt. Wir wissen noch nicht, wohin sie sich wendet. Vielleicht auch zu mehr Krieg. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Katharina Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, hat vor rund 1500 Familienunternehmern gesprochen auf der MyWay, unserem Mittelstandsfestival.
Und so wie Europa, so wie Deutschland aufwachen muss, so wie Sie jeden Tag aufwachen müssen, weil Sie Gestalter sein müssen, weil es Sie sonst vom Markt wegfegt, muss die Regierung aufwachen und Gestalter sein.
Der Kanzleramtschef Thorsten Frey kam ebenfalls vorbei und hat gesprochen über die Reform des Bürgergeldes, die er dringlich angemahnt hat.
Wir müssen uns wieder mehr dem Arbeitsmarkt anpassen und weniger die Erwartung haben, dass sich der Arbeitsmarkt den individuellen Bedürfnissen anpassen könnte.
Außerdem unsere Börsenreporterin Anne Schwedt verrät die neuesten Überraschungsgewinner der Wall Street und, tja, wir sprechen heute Morgen über Bananen. Bananen nicht zum Essen, sondern zum sich anziehen. Katharina Reiche ist Wirtschaftsministerin und sie ist tough. Sie ist die klarste Reformerin im Regierungslager. Sie eckt an und das tut sie mit geradem Rücken. Sie ist für Veränderung. Sie ist für Wachstum, aber eben Wachstum in den Firmen und nicht beim Sozialstaat. Gestern war sie auf der MyWay, unserem Festival für die Familienunternehmer, und sie hat erklärt, was jetzt in Deutschland angepackt werden müsste. In ihrer Keynote sprach sie die Dinge sehr, sehr deutlich an.
In Zeiten von Umbrüchen ist es sicherlich nicht richtig, krampfhaft an dem festzuhalten, was man hat. Denn das führt einen in die Passivität. Die Umbrüche, die wir sehen, sind ja nicht nur zufällig. Die Umbrüche sind Ergebnis von politischem Handeln. In den USA gleichermaßen wie in China, mit völlig unterschiedlichen Ansätzen. Da kann man jetzt getriebener sein und reagieren, oder man wacht auf und wird selbst zum Gestalter. Und so wie Europa, so wie Deutschland aufwachen muss, so wie Sie jeden Tag aufwachen müssen, weil Sie Gestalter sein müssen, weil es Sie sonst vom Markt wegfegt, muss die Regierung aufwachen und Gestalter sein. Die Diagnose ist wahrscheinlich relativ rasch erzählt. Stagnation seit 2019, flache Bewegung. In der Zeit sind die USA um 12% gewachsen. Aber selbst Frankreich oder Italien, Wachstum um 5% und 6%. In den letzten 25 Jahren ist Deutschland um 28% gewachsen. Immer unteres Mittelfeld, meist hinteres Drittel. China hat sich in der Zeit pro Jahr eine Volkswirtschaft der Größe von Spaniens einverleibt. Jetzt kann man sagen, ist halt so, ist ein anderes System, machen die halt anders. Können wir nichts für, braucht man nichts ändern. Habe ich auch übrigens häufig gehört in den ersten Wochen in Berlin. Da hieß es immer, naja, wir sind äußeren Auswirkungen ausgesetzt. Da ist Covid und da ist der Krieg in der Ukraine. Der ist da, der ist schlimm, da müssen wir was tun, komme ich gleich zu. Aber es sind viele strukturelle Probleme. Dass die Steuern hier so hoch sind wie nirgendwo in der Welt, ist ein hausgemachtes Problem. Dass die Lohnnebenkosten so hoch sind, ist ein hausgemachtes Problem. Dass die Kombination aus Frühverrentung und relativ geringer Lebensarbeitszeit gemessen an der Lebenserwartung so ist, wie sie ist, ist hausgemacht.
Danach stellte sich Katharina Reiche den Fragen meiner Kollegin und Mitherausgeberin Dagmar Rosenfeld. Hören wir mal rein, was die beiden miteinander besprochen haben.
Sie haben angesprochen, die Energiewende, Ihr Vorhaben ist, auch das Ökonomische wieder in den Blick zu nehmen in dieser Energiewende. Wenn wir uns aber ganz ehrlich machen, ist das die Vorgabe, dass Deutschland schon 2045 klimaneutral werden soll, während der Rest der EU sich auf 2050 geeinigt hat, ist die ein Hemmnis, die unsere Energiewende ökonomisch sinnvoll ausgestalten zu können? Sie haben ja klare Zielvorgaben, was erreicht werden muss bis 2045, was ja fast einen planwirtschaftlichen Charakter hat. Und sich Politik agiert so, als ob solche Transformation ein linearer Prozess wäre. Auch aus Ihrer Erfahrung aus der Energiewirtschaft, Transformation erfolgt doch nie linear.
Das Ziel, 2045 klimaneutral zu sein, ist super anspruchsvoll. Man könnte es schaffen, wenn wir nicht Zwischenschritte auch noch definieren würden und dann festzulegen, zwingend, welche Technologie wir nutzen oder nicht. Welche Instrumente wir nutzen und welche wir nicht mal betrachten. Oder bestehende Instrumente wie den Emissionshandel durch nationale Subregelungen konterkarieren. In der Tat hat Politik, das begann aber schon viel, viel früher und das kann man auch wirklich nicht nur der Ampel anlasten, hat Klimaschutz oder diesen enormen Transformationsprozess, wir reden ja nicht nur über eine Stromwende, also dass Atom rausgeht und wir Wind und Sonne machen. Wir reden über Wärme, wir reden über Prozesswärme, wir reden über Gebäude, wir reden über Automobil mit all den Prozessen dahinter. Ist die Annahme tatsächlich da, ich setze ein Ziel, dann mache ich Subziele und dann sage ich den Unternehmen oder den Privaten, was sie so zu tun haben und dann läuft das so vor sich hin. Externe Schocks, Technologiesprünge, individuelle Entscheidung in ein Investment. Saniere ich mein Haus oder nicht? Kaufe ich mir ein neues Auto oder nicht? Würden negiert. Und dann wundert man sich, dass man Ziele verfehlt. Was passiert? Ein Ziel kommt näher. Oh, wir erreichen das Ziel nicht. Okay, mache ich ein neues Ziel, aber das dafür viel, viel schärfer. Das funktioniert in keinem Unternehmen. Das funktioniert in der Politik auch nicht. Man produziert eine permanente Kette von Enttäuschungen.
So,
Technologieoffenheit, ja, was Markt.
Was ändern Sie jetzt?
Was ändern wir jetzt?
Sie haben die Energiewende nicht erfunden, aber jetzt ist es Ihre Energiewende.
Ja, also zum einen werden wir die Höhe der Förderung für erneuerbare Energien anpassen an Markterfordernisse und an Marktergebnisse. Also wer sich heute eine Photovoltaikanlage aufs Dach schraubt, private, kombiniert mit einer Batterie, möglicherweise mit einem Elektroauto hinten dran. Vielleicht kommt der Herbert Dies, der würde das alles gut erklären können. Hat schon jetzt einen ökonomischen Vorteil. Muss ich da noch eine 20 Jahre Garantie in Form eines Strompreises, eines garantierten Zuschusses geben? Wahrscheinlich nicht. Macht das System teuer. Neben der Sorge um hohe Strompreise, fragen mich viele Unternehmer, haben wir eigentlich genug Strom 2030, 2035, wenn Kohle rausgeht und die Gaskraftwerke nicht gebaut werden?
Was antworten Sie diesen Unternehmern?
Da antworte ich, dass wir mit der Kommission jetzt soweit sind, dass wir in diesem Jahr Klarheit haben über Ausschreibungen, zunächst von Gaskraftwerken, später auch Biomasse und Batterie und Speicher und andere Flexibilitäten. Aber dass wir es schaffen, Gott sei Dank jetzt.
Wie viele Gaskraftwerke werden Sie ausschreiben?
Die Bundesnetzagentur hat uns momentan eine Lücke diagnostiziert bis 2035 von 36 Gigawatt. Können Sie mal zwei rechnen. Also das sind dann um die 70 Kraftwerke, zwischen 60 und 70.
Wann wird begonnen mit dem Bau solcher Gaskraftwerke?
Die Ausschreibungsbedingungen sind Ende des Jahres fertig.
Wir Wie schnell Ende wird des dann Jahres, so eins gebaut?
Also die Bestellungen sind ja im Prinzip raus.
Okay.
Wir können damit rechnen, dass wir 2027 in den Bau gehen können. 28, es gibt fertige Flächen. Also die Branche hat sich ja vorbereitet. Die kommt ja nicht von null. Die Branche tut nur dann nichts, wenn die Politik nicht den Rahmen schafft. Das tun wir jetzt.
Frau Ministerin Reiche, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir haben eine Frau erlebt, die nicht nur sich selbst etwas abverlangt, sondern auch ihrer eigenen Regierung. Ich wünsche Ihnen dabei vielen Erfolg.
Danke.
Auf der My Way war auch Thorsten Frey auf der Bühne, einst Oberbürgermeister von Donaueschingen und heute der vielleicht wichtigste Vertraute von Friedrich Merz. Denn Thorsten Frey ist der Chef des Bundeskanzleramtes und muss alle 16 Ressorts dieser Bundesregierung koordinieren. Carina Mössbauer, unsere Chefreporterin Politik, hat ihn auf der Bühne der My Way befragt.
Herzlich willkommen an den Bundesminister für besondere Aufgaben und den Chef des Bundeskanzleramts, Thorsten Frey. Hallo, Herr Minister. Ich dachte, ich fange mal etwas persönlicher an und frage mal, wie viele Stunden Sie jetzt eigentlich seit Ihrem Einzug ins Kanzleramt in diesem Kanzleramt verbringen pro Tag?
Also, das ist mein absoluter Lebensinhalt geworden, sozusagen. Das kommt drauf an. Normalerweise fange ich morgens so um 7:30 an und üblicherweise komme ich dann so gegen Mitternacht wieder raus. Also das wirklich Interessante oder das, was man sich vielleicht so nicht vorstellt, ist, dass es wirklich sehr gebunden ist ans Kanzleramt. Also das ist ein schöner Ausflug für mich jetzt. Ich komme mal raus. Schön. Danke für die Einladung.
Gerne, immer wieder.
Und dann ging es unter anderem um ein Dauerbrenner-Thema, das der Kanzler schon tagsüber im Deutschen Bundestag bei der Generaldebatte angesprochen hatte.
Und mit sehr solider und voranschreitender Arbeit an der Reform des Bürgergeldes und der Einführung einer neuen Grundsicherung. Meine Damen und Herren, wir werden dazu noch in diesem Jahr sehr konkrete Vorschläge vorlegen, wie wir dieses System vom Kopf auf die Füße stellen können.
Das Bürgergeld und die Reform desselben ist, man könnte sagen, überfällig. Auf jeden Fall ist das ein Reizthema. Immer noch für Schwarz-Rot. Es gibt viele Reformbekundungen, aber bislang noch wenig Reformsubstanz. Hören wir doch mal, was der Kanzleramtsminister zu diesem Top-Top-Thema zu sagen hat.
Ein Thema, was ja jetzt auf jeden Fall Teil des Herbstes der Reformen sein wird, ist das Bürgergeld. Da gab es jetzt zuletzt am Wochenende im Spiegel einen ganz interessanten Artikel auch über die mafiösen Strukturen im Bürgergeld. Und ein ehemaliger Leiter des Dortmunder Sozialamtes wurde gefragt, was muss sich im Sozialsystem ändern? Seine Antwort war, alles. Sind Sie bereit dazu?
Also, wenn Sie mich persönlich fragen, selbstverständlich. Ich habe kürzlich, war ich in einer Diskussionsrunde mit dem aktuellen Leiter des Jobcenters aus Dortmund. Auch da haben wir über solche Fragen gesprochen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort jedenfalls alle Möglichkeiten gibt, um das Notwendige zu tun und um deutlich zu machen, auch beim Bürgergeld gilt, das Bürgergeld ist für diejenigen da, die auf die Solidargemeinschaft dringend angewiesen sind. Wir müssen die Zahl der Bezieherinnen und Bezieher reduzieren. Und wie schaffen wir das? Indem wir den Vermittlungsvorrang wieder einführen, indem wir Zumutbarkeitsregeln verändern, indem wir Karenzfristen entweder verkürzen oder ganz abschaffen und indem wir sagen, wenn jemand in seinem erlernten oder erstudierten Beruf über längere Zeit keine Arbeit findet, dann muss er selbstverständlich eine Arbeit annehmen, die seiner Qualifikation nicht entspricht. Und wenn es die Arbeit nur viele Kilometer entfernt gibt, dann muss er dorthin fahren oder muss umziehen. Ich glaube, wir müssen uns wieder mehr dem Arbeitsmarkt anpassen und weniger die Erwartung haben, dass sich der Arbeitsmarkt den individuellen Bedürfnissen anpassen könnte.
Mal ganz konkret ja. Nochmal ganz konkret nachgefragt. Im Spiegel gab es auch eine Aussage, die ich auch interessant fand. Zwar war das, ab 3 Kindern lohnt sich Arbeit nicht mehr aufgrund der Regelsätze. Müsste man nicht auch ganz konkret an die Regelsätze je Kind rangehen? Dänemark und Schweden machen das jetzt gerade.
Ja, das sind zum einen die Regelsätze, zum anderen sind es die Wohnkosten. Wenn Sie jetzt dann beispielsweise in München wohnen, dann haben Sie natürlich enorm hohe Kosten. Ich kann zurückgreifen auf Zahlen, die der Tübinger Landrat, der auch Präsident des baden-württembergischen Landkreistages bis vor kurzem war, aus dem letzten Sommer mal zusammengetragen hat. Der hat am Beispiel des Landkreises Tübingen, weil die Mietaufwendungen sehr unterschiedlich sind, gesagt, eine vierköpfige Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, 14 und 17 Jahre alt, die kommen auf ein Monatsnetto als Bürgergeldempfänger von 3.500 Euro. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, 3.500 Euro, was müsste ein Alleinverdiener in dieser Familie verdienen, brutto, damit er auf das gleiche Netto kommt? Und da muss man sagen, da sind wir nicht bei Hilfsjobs, sondern da sind wir bei hochqualifizierten Berufen. Und bei jedem Kind, das in dieser Familie noch dazukommt, verändert sich das Verhältnis. Und wenn Sie dann im Bundestag Politiker der politisch linken Seite hören, die dann immer wieder sagen, das sei doch polemisch, wenn man so etwas sagt, jeder, der arbeitet, kriegt mehr, muss man sagen, ja, jeder, der mit seiner Arbeit diesen Satz nicht erreicht, der kann aufstocken. Aber was ist denn das für eine Gerechtigkeit, wenn man für 40 Stunden Arbeit in der Woche vielleicht 200 Euro mehr hat als jemand, der nicht arbeitet? Das ist keine Gerechtigkeit und deswegen müssen wir diese Dinge verändern, möglicherweise an verschiedenen Stellschrauben drehen, damit dieses Missverhältnis beendet wird.
Aber nochmal konkret, das heißt, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, würden Sie auch sagen, man müsste an Regelsätze ran, vor allem bei größeren Familien, also bei mehr Personenhaushalten?
Also ich will mal so sagen, ich glaube, wichtiger als die Regelsätze, wo wir ja auch verfassungsrechtliche Restriktionen haben, ist, dass wir die Zahl der Bürgergeldempfänger reduzieren. Und Sie haben ganz zu Beginn bei diesem Themenblock ja die Situation im Ruhrgebiet und andernorts der organisierten Kriminalität angesprochen. Was zum Beispiel aus meiner Sicht nicht geht und was wir nicht zulassen dürfen, ist, dass junge Menschen, Singles, die allermeisten Bürgergeldempfänger sind Singles, das sind keine Familien, also die jung sind, die Berufseinsteiger sind, Teilzeit arbeiten, was weiß ich, 5 oder 6 Stunden die Woche und dann aufstocken. Das ist klar missbräuchlich. Das sind im Zweifel irgendwelche Clanstrukturen, organisierte Kriminalität. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, das ist nicht in Ordnung. Wer jung ist, wer gesund ist, wer keine familiären Verpflichtungen hat, der kann doch Vollzeit arbeiten in Deutschland und damit seinen Lebensunterhalt selber verdienen. Er kann auch Teilzeit arbeiten. Aber dann kann er nicht davon ausgehen, dass die Allgemeinheit ihm dieses Gehalt bezahlt.
Ich sage vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt's eine Menge Überraschungsgewinner unter den Aktien und Anne Schwedt in New York kennt sie alle. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Welche Aktien sind denn aktuell überraschend im Plus und was sind die Hintergründe, Anne?
Ja, das ist allen voran die Aktie vom kanadischen Bergbauunternehmen Lithium Americas. Die Aktie hat sich gestern fast verdoppelt. Auslöser ist, dass die Trump-Regierung eine Beteiligung von bis zu 10% an dem Unternehmen anstrebt. Warum? Weil das Unternehmen gerade im Bundesstaat Nevada das größte Lithium-Projekt Nordamerikas baut. Und da möchte die Regierung involviert sein, weil das Projekt ist entscheidend für die Batterieherstellung von Elektroautos und eine unabhängige Rohstoffversorgung fernab von China. Beeindruckend war aber, apropos China, auch die Rallye bei Alibaba. Die Tech-Aktie kletterte nach neuen Investitionen ins KI-Geschäft und der Vorstellung frischer Produkte. Alibaba will seine Cloud-Plattform zum globalen KI-Zentrum ausbauen und investiert dafür massiv in Infrastruktur, neue Rechenzentren und eigene Sprachmodelle. International legten außerdem auch noch Rüstungsaktien besonders zu, von Lockheed Martin und Rheinmetall bis hin zu Hensoldt und Leonardo. Grund dafür ist die klare Haltung von Trump im Ukraine-Konflikt. Wir hatten es ja gerade schon davon. Er sieht erstmals eine Chance, dass Kiew mit EU- und NATO-Hilfe die Kontrolle zurückgewinnen kann und ermutigt die Allianz zum entschlossenen Vorgehen gegen Russland. Trotz all dieser Gewinne schlossen die großen Indizes in den USA gestern allerdings im Minus. Nach der Rekord-Rallye zuletzt nahmen einfach einige Anleger jetzt Gewinne mit, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass auch Fußballlegenden altern. Tja, fast wie normale Menschen. Donnerwetter.
Rummenigge, Tor!
Karl-Heinz Rummenigge wird heute 70 Jahre alt.
Bezwingt damit die Kölner endgültig die.
Der gebürtige Lippstädter wurde zur Legende mit seinem FC Bayern München. Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokal und dann noch Champions League, auch zweimal. Sein Transfer dann später zu Inter Mailand. Wir schreiben das Jahr 1984. War mit 10 Millionen Mark zum damaligen Zeitpunkt der zweitteuerste der Geschichte. Übertrumpft nur von einem gewissen Diego Maradona. Sie erinnern sich. Und Rummenigge hat definitiv weniger Koks genommen als Maradona. Wahrscheinlich gar keins. Sein Koks hieß Mineralwasser und Weizenbier. Nach 15 Jahren als Spieler wurde er wichtiger Funktionär bei den Bayern. Vizepräsident. 2002 dann Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten FC Bayern München AG. Und bis 2021 gewannen die Bayern unter seiner Führung 14 Mal die Bundesliga, 10 Mal den DFB-Pokal. Kein Wunder also, dass sich selbst der große Polterer Uli Hoeneß respektvoll über Rummenigge geäußert hat.
Er ist eine sehr anerkannte Persönlichkeit im internationalen Fußball geworden. Er hat da die Interessen nicht nur des FC Bayern, sondern des ganzen Fußballs hervorragend vertreten. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Verdienst in seinem Leben.
Und Rummenigge selbst hat wiederum nur Gutes über seinen heißgeliebten FC Bayern zu sagen.
Also im Moment, würde ich sagen, ist die Welt bei uns sehr, sehr positiv. Und ich bin zufrieden mit dem, was der Club heute darstellt.
Ein erfolgreiches Leben für den Fußball und Zufriedenheit. Ja, was will man denn mehr? Happy Birthday, lieber Heinz, Kalle, Rummenigge.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man behaupten würde, eine Banane sei ein einfaches Obst. Das stimmt definitiv nicht. Natürlich kann sie Vitamine verabreichen, sie pflegt Haut und Haare, ihre Schalen sind ein super Dünger. Aber bald wird sie uns auch kleiden, die Banane. Die taiwanesische Firma Farm to Material hat ein neuartiges Garn entwickelt. Und zwar aus Bananen. Dafür wird der Stamm der Bananenpflanze, tja, der nach der Ernte ja ohnehin übrig bleibt, zerkleinert, getrocknet und in feine Fasern verwandelt. Bisher super geeignet für ganz simple Kleidungsstücke wie T-Shirts und Socken. Aber es können daraus auch komplexere Materialien entstehen, wie veganes Leder zum Beispiel. Geschäftsführer Nelson Young sieht darin enormes Zukunftspotenzial. Sein Ziel: Bananenfasern als die Alternative zur Baumwolle. Als nächstes geplant, allen Ernstes, ein Schuh aus diesem Bananenstoff. Und so wird die Banane vom Snack zum Stoff der Zukunft. Aber, tja, die haben das wahrscheinlich geahnt mit ihrem Song Chiquitita. Chiquitita, you and I know. Ich wünsche uns allen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich morgen früh auf Chelsea Speaker. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Sing a new song.